SRF 1.
Uhr, Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Rendezvous mit diesen Themen. Knall bei den Zürcher Grasshoppers. Der Präsident geht sofort, der CEO Ende Saison. Jetzt ist also da der Bericht von US-Sonderermittler Mueller. Und damit gehe das Hickhack in der US-Politik, insbesondere im Kongress, erst richtig los.
Und die werden alles in ihrer Macht tun, um diesen Bericht zu nutzen, um im Wahlkampf zu punkten. Und das wird unterhaltsam, es wird viel Aufmerksamkeit erregen, aber schön wird das, glaube ich, nicht.
Sagt der US-Kenner Christian Lammert im Rendezvous-Gespräch. Ein grüner Newcomer schnappt der bislang staatstragenden FDP im Kanton Zürich einen Regierungssitz weg. Martin Neukomm, 32-jährig. Ein Porträt. Grün ist die Farbe der Stunde in Zürich. Das ist auch Thema im Tagesgespräch um 1. Wir wollen wissen, was das für die nationalen Wahlen im Herbst bedeuten könnte. Im Studio heute Brigitte Kramer. GC, der krisengeschüttelte Rekordmeister im Schweizer Fußball, macht schon wieder Schlagzeilen. Präsident Stefan Anliker tritt per sofort als Präsident der Zürcher Grasshoppers zurück. Die Zürcher sind akut vom Abstieg bedroht. Was der Rücktritt da bedeutet, Sportredaktor Peter Schnieder.
Es ist ein Befreiungsschlag in mehrfacher Hinsicht. Es tritt ja nicht nur Stefan Anliker zurück, sondern auch der CEO Manuel Huber wird Ende Saison gehen. Die zwei Führungspersonen sind verantwortlich für den Misserfolg von GC. Mit ihren Personalentscheidungen bei Trainern und Sportchefs und Spielern haben sie GC an den sportlichen Abgrund geführt. Dass Stefan Anliker aber als Geldgeber zusammen mit Peter Stüber im Hintergrund bleibt, ist wichtig für den Club. So stehen die Zürcher nicht vor einem finanziellen Scherbenhaufen. Sie haben in diesem schwierigen GC-Umfeld für klare Verhältnisse gesorgt. Das ist erkennbar, dass keine Internas mehr an die Öffentlichkeit gelangen. So hat Stefan Anliker seinen sofortigen Rücktritt dem Verwaltungsrat schon am Freitag mitgeteilt. Der Name des Nachfolgers ist noch nicht publik geworden. Es ist laut der GC-Medienmitteilung von heute ein erfahrener Schweizer Wirtschaftsführer mit umfangreichen Kenntnissen als CEO und Verwaltungsrat. Er soll am Mittwoch vorgestellt werden. Dass dieser Befreiungsschlag sportlich möglicherweise zu spät kommt, ist allerdings nicht auszuschließen. GC liegt in der Tabelle 4 Punkte hinter dem Barrageplatz, der noch eine Möglichkeit bietet, nicht abzusteigen. Zudem wurde von Anliker Huber ein Trainer verpflichtet, der schon 2x abgestiegen ist und den Schweizer Fußball nicht kennt. Keine gute Voraussetzungen, um den Abstieg zu verhindern. Immerhin, mit dem Rückzug von Anliker Huber dürfte die Mannschaft die Unterstützung der Fans wieder bekommen, die ja mit ihren Petardenwürfen auch als Protest gegen die GC-Führung das letzte Meisterschaftsspiel in Sion zum Abbruch führten.
Der Bericht von Peter Schnieder. Nun weitere Meldungen in der Übersicht mit Ursula Vogler.
Die öffentlichen und privaten rätoromanischen Medien wollen enger zusammenarbeiten. Ab nächstem Jahr stellen sie ihre Artikel und Beiträge auf einer gemeinsamen Plattform bereit, auf die alle Partner Zugriff haben. An dem Projekt beteiligen sich das Radio und Fernsehen der rätoromanischen Schweiz, RTR, die romanische Nachrichtenagentur ANR und mehrere Regionalzeitungen. Ziel der Zusammenarbeit sei ein besseres und größeres Medienangebot in der vierten Landessprache, sagte RTR-Direktorin Ladina Heimgartner bei der Vorstellung des Projekts. Geleitet wird es von der Lia Romancia, der Dachorganisation der romanischen Sprachvereine. Wissenschaftler haben im E-Voting-System der Schweizerischen Post eine zweite grundlegende Lücke gefunden. Es gehe dabei um die Überprüfbarkeit, schreiben die Forscher der australischen Universität Melbourne. Konkret könnte ein Insider eine gültige Stimme in eine ungültige verwandeln, ohne dass das System dies bemerken würde. Ob die Manipulation der Stimmabgabe im Nachhinein bemerkt würde, ist demnach unklar. Mehrere Kantone benutzen das System der Schweizerischen Post zur elektronischen Stimmabgabe. Die Post lässt dieses derzeit im Rahmen eines Intrusionstests auf Schwachstellen überprüfen. In Paris sind zum ersten Mal deutsche und französische Parlamentarier zusammengekommen für eine gemeinsame Versammlung. In der gemeinsamen Kammer politisieren 50 deutsche und 50 französische Abgeordnete. Der Austausch solle neue Denkanstöße geben, etwa zur Entwicklung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes, sagte der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zum Auftakt der Versammlung. Er und der Präsident der französischen Nationalversammlung, Richard Ferrand, unterzeichneten am Morgen das deutsch-französische Parlamentsabkommen. Israel will weitere Truppen in die Nähe des Gazastreifens verlegen, nach einem Raketenangriff mit 7 Verletzten. Man wolle die Truppen aufstocken, Reservesoldaten würden einberufen, teilte eine Armeesprecherin mit. Das israelische Militär macht die im Gazastreifen regierende Hamas für einen Raketenangriff verantwortlich. Dieser traf demnach eine Ortschaft nördlich der Metropole Tel Aviv. Unterdessen teilte Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu mit, er reise direkt nach seinem Besuch bei US-Präsident Donald Trump nach Israel zurück. Im Süden Afghanistans sind bei Angriffen der Taliban offenbar Dutzende Polizisten und Soldaten getötet worden. Die genaue Zahl der Todesopfer in der Provinz Helmand sei unklar, berichteten lokale Medien, gestützt auf die Behörden. In den vergangenen Wochen hätten afghanische Soldaten in verschiedenen Teilen der Provinz Einrichtungen der radikal-islamischen Taliban zerstört, erklärte der Provinzrat. Auch im Norden Afghanistans kam es am Wochenende zu Gefechten. Bei US-Luftangriffen wurden dort mindestens 13 Menschen getötet, darunter 10 Kinder, wie die UNO mitteilte. Das Schweizer Uhrmacherhandwerk und die Kunstmechanik sollen zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit gehören. Die Schweiz hat zusammen mit Frankreich bei der UNESCO die Kandidaturen eingereicht. Die Traditionen umfassten unter anderem die Uhrmacherkunst, die entlang des Jurabogens von Genf bis Schaffhausen reiche, schreibt das Bundesamt für Kultur. Die UNESCO entscheidet voraussichtlich im November 2020 über die Aufnahme. In den letzten Jahren wurden unter anderem das Winzerfest in Vevey und die Basler Fasnacht in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. In der Schweiz ist letztes Jahr weniger Schokolade konsumiert worden als 2017. Das teilte der Verband der Schweizer Schokoladeindustrie Schokosuisse mit. 2018 aß demnach die Schweizer Bevölkerung pro Kopf durchschnittlich 10,3 Kilogramm Schokolade, 200 Gramm weniger als im Vorjahr. Der lange und heiße Sommer habe zum Rückgang beigetragen. Außerdem sei das Weihnachtsgeschäft harzig gewesen, schreibt Schokosuisse. Eine Zunahme gab es im letzten Jahr beim Export. Insgesamt lieferte die Schweiz gut 138.000 Tonnen Schokolade ins Ausland, 8% mehr als 2017. Das Wetter. Heute und morgen ist es im Norden teilweise sonnig, am Nachmittag und in der Nacht gibt es gebietsweise Kurzregen, Schliffflocken sind bis ins Flachland möglich. Die Temperaturhöchstwerte erreichen 10 Grad. Im Süden ist es meist sonnig, mit starkem Nordföhn heute bei maximal 22, morgen 16 Grad.
US-Präsident Trump triumphiert, seine Gegner sind konsterniert. Der langersehnte Mueller-Bericht entlastet den US-Präsidenten weitgehend. Der Sonderermittler Robert Mueller kommt zum Schluss, Donald Trump und seine Wahlhelfer haben sich nicht mit den Russen abgesprochen. Allerdings, noch geben sich Trumps politische Gegner, die Demokraten, nicht geschlagen. Denn der erste Auszug aus dem Mueller-Bericht klärt nicht alle Fragen. Wir reden darüber mit dem US-Experten Christian Lammert. Er ist Professor für nordamerikanische Politik am John F. Kennedy-Institut an der Freien Universität Berlin. Ich habe ihn gefragt, Sie beobachten die US-Politik seit Jahren. Wie ist Ihre Einschätzung zu dem, was jetzt da auf dem Tisch liegt?
Erstmal ist es ein Etappensieg für Donald Trump, weil keine neuen Anklagen erhoben worden sind. Aber auf der anderen Seite weiß man auch noch nicht genau, was wirklich in dem Bericht drin steht, weil wir bislang nur diese zweiseitige Zusammenfassung des Justizministers gelesen haben. Und deswegen weiß man nicht genau, wie Mueller jetzt zu seinen Schlüssen gekommen ist.
Eben Donald Trump zeigt sich erfreut und spricht von einer kompletten und vollständigen Entlastung. Ist die Affäre für ihn tatsächlich ausgestanden?
Nein, das ist auf keinen Fall ausgestanden. Es wird weiter untersucht, jetzt vom Kongress, ob da vielleicht nicht doch mehr mit Russland passiert ist. Aber die Demokraten werden sich jetzt insbesondere auf die Frage der Behinderung der Justiz konzentrieren, weil hier sagt der Bericht eindeutig, Trump ist von nichts freigesprochen. Und deswegen wird das weiterlaufen. Da kann Trump noch so viel twittern, wie er will. Die Demokraten mit Nancy Pelosi an der Spitze werden hier weitere Untersuchungen und Informationen fordern.
Eben, die Demokraten sagen ja auch, man wisse, dass da gelogen worden sei in Trumps Umfeld, dass es auch Kontakte gegeben habe zu den Russen. Und sie wollen natürlich wissen, warum. Können sie denn auch auf Antworten hoffen?
Ja, das ist die große Unbekannte momentan und das ist, glaube ich, auch eins der wichtigsten Faktoren, um auch das Vertrauen in die Politik in den USA wiederherzustellen. Sollte das Justizministerium jetzt große Teile des Berichts einfach in der Schublade oder im Schredder verschwinden lassen, ist das nicht gut für ein demokratisches System. Hier sollte jetzt wirklich umfassend und transparent dieser Bericht in möglichst weiten Teilen, da muss man natürlich schauen, welche Informationen nationale Sicherheit betreffen oder dritte Personen, die mit den eigentlichen Sachen eigentlich nichts zu tun haben. Das muss jetzt geprüft werden. Sowas braucht Zeit. Man braucht auch Geduld. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig für das politische System, das momentan so tief gespalten und die beiden Lager so antagonistisch und aggressiv sind, dass hier wirklich jetzt mal alle Informationen auf den Tisch kommen, damit dieses Kapitel so oder so abgeschlossen werden kann.
Justizminister Barr hat ja auch versprochen, dass er möglichst viele Teile dieses Berichts öffentlich machen will. Aber alles geht nicht. Ein Teil wird geschwärzt. Die Republikaner sagen auch, den Demokraten seien einfach alle Mittel recht, um Präsident Trump zu diffamieren, allenfalls sogar aus dem Amt zu drängen. Ist das so? Ist es auch eine Art von Zwängerei?
Ja, das ist momentan in den USA das größte Problem im politischen System, dass die beiden Parteien so antagonistisch sich gegenüberstehen, überhaupt nicht mehr in der Lage sind, miteinander zu reden. Das haben wir vorher schon unter der Obama-Administration gesehen, dass die Republikaner alles versucht haben, um diesen Präsidenten damals zu blockieren. Und genau das machen die Demokraten jetzt auch. Das Problem ist momentan nur, dass wir hier jetzt Instrumente sehen, die genutzt werden für diese parteipolitische Auseinandersetzung, die eigentlich Teil dieses Systems der gegenseitigen Gewaltenkontrollen sind, wo es eigentlich darum geht, Kongressrechte zu schützen, den Präsidenten in seiner Macht einzuschränken als Institution. Aber das verkommt zur parteipolitischen Auseinandersetzung und das führt dem demokratischen System in den USA einen großen Schaden zu.
Und ist das auch schon eine Art Wahlkampf, der da eigentlich andauernd geführt wird?
Das ist ein andauernder Wahlkampf. Wir sehen es ja auch schon. Die demokratischen Kandidaten sprießen ja aus der Erde, passend zum Frühling draußen. Das wird ein Rekordkandidatenfeld geben. Die Demokraten sind momentan noch verunsichert, mit welcher Strategie man Trump besiegen kann 2020. Und das wird jetzt, nachdem der Bericht des Sonderermittlers jetzt vorliegt, glaube ich, in den nächsten 2 Jahren ein Dauerwahlkampf, der in weiten Teilen Züge einer Schlammschlacht haben wird.
Wenn man Ihnen so zuhört, Herr Lammert, kann man davon ausgehen, dass dieser Auszug aus dem Mueller-Bericht jetzt nicht das Ende ist, sondern eher der Beginn eines weiteren Hickhacks?
Jetzt ist diese ganze Ermittlung wieder komplett in die politische Arena verschoben worden. Jetzt liegt es am Kongress, insbesondere am Repräsentantenhaus. Das kontrollieren die Demokraten. Und die werden alles in ihrer Macht tun, um diesen Bericht zu nutzen, um im Wahlkampf zu punkten. Und das wird unterhaltsam. Es wird viel Aufmerksamkeit erregen. Aber schön wird das, glaube ich, nicht.
Sagt Christian Lammert, Professor für nordamerikanische Politik am John F. Kennedy Institut an der Freien Universität Berlin. Und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Weniger Diebstähle, dafür mehr Internetkriminalität, was die neueste Kriminalstatistik des Bundes über die Sicherheit in der Schweiz zeigt. Dann, die Armeenahe Partei gewinnt wohl die Wahlen in Thailand. Das überrascht und zeigt, welche Risse durch die Gesellschaft gehen. Und ich führe eigentlich nur noch Schwangerschaftsabbrüche durch. Ich mache das, weil ich es für richtig halte, sagt dieser Gynäkologe in Süditalien.
Faccio solo interruzioni volontarie di gravidanza. Lo faccio perché lo ritengo giusto.
Er ist weit und breit der Einzige, der Abtreibungen vornimmt, obwohl er nichts Illegales tut. Wie Gesetz und Realität in Italien auseinanderklaffen, zeigt unser Bericht kurz vor 1. Zuerst, eine grüne Welle ist gestern über den Kanton Zürich geschwappt und hat den Grünliberalen und Grünen insgesamt 18 Kantonsratssitze beschert. Zuoberst auf dieser Welle Martin Neukomm, neuer Regierungsrat. Mit seinen 32 Jahren ist er der jüngste Zürcher Regierungsrat seit über 170 Jahren. Noch bis vor kurzem praktisch unbekannt, hat er nun zur großen Überraschung den als Favoriten gehandelten FDP-Kandidaten überholt. Wer ist dieser Grüne, Martin Neukomm? Zürich-Korrespondent Christoph Brunner.
Kamerateams begleiten den frisch gewählten Regierungsrat auf seinem Spaziergang am Zürcher Limmatgäu. An diesem Morgen, nur wenige Stunden nach seinem Wahlsieg, ist noch Parlamentarier Martin Neukomm unterwegs zur wöchentlichen Sitzung im Zürcher Kantonsrat. Die Augen wirken etwas kleiner hinter seiner runden Brille. Er hat gestern Abend noch gefeiert.
Ich bin eben am 1 im Bett, kann aber nur ein bisschen schlafen. Es hat noch sehr viel in meinem Kopf herumgeistert.
Und dann geht's los. Das große Händeschütteln und Schulterklopfen. Kaum ist Martin Neukomm im Zürcher Rathaus drin, wird ihm von allen Seiten gratuliert.
Hey, ich gratuliere ganz herzlich. Du hast verdient, wirklich. Nein, Ehre. Du bist wirklich der Beste. Das ist grandios.
Noch kann Martin Neukomm nicht am Kopfende des Ratssaals bei den anderen Regierungsräten Platz nehmen, sondern sitzt noch auf der linken Seite auf den engen Bänken zwischen seinen Fraktionskollegen. In Anzug, Hose und Jackett, ohne Krawatte, ein optischer Kontrast zu manchen anderen in seiner Fraktion.
Das Wort hat Martin Neukomm, Winterthur.
Auf der Traktantenliste steht eine Debatte zur Raumplanung, eines von Martin Neukomms Steckenpferden.
Eine der zentralen Fragestellungen der Zukunft, vor allem in diesem Kanton, ist, wie schaffen wir eine Verdichtung, die von der Bevölkerung auch akzeptiert wird?
Verdichtung, Stadtentwicklung, Verkehr, Klima und Energie. Das sind die Themen, die Martin Neukomm begleiten, seit er als 19-Jähriger in Winterthur den jungen Grünen beigetreten ist. Ab 2008 war er 4 Jahre lang Präsident der jungen Grünen Schweiz und engagierte sich dort unter anderem für die Initiative zum Offroader-Verbot. Bei den Grünen gehört er nicht zu den Lauten, zu denen, die sich vordrängen. Bei seinen Auftritten im Zürcher Kantonsparlament, zu dem er seit 2014 gehört, wirkt er manchmal fast spröde, aber immer beflissen, gut informiert, an Lösungen interessiert. So sorgte er mit einem Vorstoß dafür, dass der Kanton Zürich auf den Dächern der kantonalen Gebäude 120 Solarpanels installiert. Damit beschäftigt sich der Mechatronik-Ingenieur auch beruflich. Er arbeitet für eine Firma, die unter anderem Messgeräte für Solarpanels entwickelt.
Es ist etwas, wo ich auch inhaltlich voll dahinter stehe, weil ich glaube, Solarenergie ist eine der wichtigsten Technologien zur Bekämpfung vom Klimawandel.
Der Klimawandel. Er stand von Anfang an im Mittelpunkt von Martin Neukomms Wahlkampf. Schon letzten August, als er von den Grünen als Regierungsratskandidat nominiert wurde. Also bereits Monate vor den ersten Demonstrationen der Klimajugend. Das macht ihn glaubwürdig, während andere Parteien erst spät auf den Klimazug aufsprangen. Er konnte sich als einer präsentieren, der nicht nur Klimaschutz predigt, sondern anpacken will, undogmatisch, lösungsorientiert.
Es gibt die Grünen, die mehr so ein bisschen auf dem Moralischen argumentieren, eben, die sagen, ah, es ist wichtig, dass man irgendwie kein Fleisch isst oder es ist wichtig, dass man nicht zu viel Auto fährt. Und ich bin eher der, der sagt, wir müssen Probleme lösen, wir müssen schauen, wo ist das Problem und das lösen wir nicht, indem man den Leuten irgendwie sagt, was sie sollen machen, sondern indem man politische Massnahmen trifft und quasi die Anreize so lenkt, dass die Leute automatisch süchtiger machen.
Für solche Lösungen will sich Martin Neukomm nun auch als Regierungsrat stark machen. Er sei nun die grüne Stimme in der bürgerlich dominierten Zürcher Kantonsregierung, sagte er gestern nach seiner Wahl.
Somit sind die grünen Themen schon einfach mal überhaupt erst präsent, wo früher vielleicht eher sogar untergegangen sind.
Nun zählt Martin Neukomm darauf, dass er die frei werdende Baudirektion übernehmen kann. Dann könnte er die Zürcher Raumplanungs- und Umweltpolitik direkt mitgestalten. Es ist aber auch gut möglich, dass er bei der Direktionsverteilung Anfang Mai die Gesundheitsdirektion bekommt. Dann wäre Martin Neukomms grüne Stimme nicht ganz so laut, wie er sich das heute erhofft.
Ja, und der Erfolg von Grünen und Grünliberalen in Zürich ist auch Thema im Tagesgespräch um 1. Wir diskutieren mit dem Politologen Marc Bühlmann, was die Resultate in Zürich für die nationalen Wahlen verheißen. Jetzt ist es 11 Minuten vor 1. Auch 2018 ist die Schweiz sicherer geworden. Zum sechsten Mal in Folge hat die Polizei weniger Straftaten erfasst. Auffallend an der neuesten Kriminalstatistik des Bundes, vor allem klassische Delikte wie Einbrüche, Fahrzeugdiebstähle oder Raub, sind weniger geworden. Raphael von Matt berichtet.
Glücklich ein Land mit solchen Zahlen. Diebstähle -8%, Raubüberfälle -6%, schwere Gewalttaten -2%. In diesem Umfang sind diese Delikte im letzten Jahr zurückgegangen. Stefan Blättler, der Berner Polizeikommandant und Präsident der Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten, klopft sich deshalb selber auf die Schulter.
Die Schweiz ist nach wie vor ein sehr sicheres Land. Dafür sorgen alle Sicherheitsorganisationen zusammen, die Polizei allen voran. Und das wollen wir unseren Bürgerinnen und Bürgern auch weiterhin bieten.
Die Zahlen geben Blättler recht, denn es sieht auch im langjährigen Vergleich gut aus. So hat sich die Zahl der Diebstähle und Einbrüche in den vergangenen 7 Jahren halbiert, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Diese Entwicklung freut Polizeikommandant Blättler besonders.
Das tangiert sehr direkt das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb ist das für uns ein ganz wichtiger Bereich, wo wir auch weiterhin aktiv sein wollen.
Dass es weniger Einbrüche gebe, sei auch das Resultat der Anstrengungen der Polizei, die seit Jahren präsenter sei in den Wohnquartieren.
Die Polizei hat schweizweit, nicht nur in meinem Kanton, sondern überall sehr intensiv auch Kontrollen vorgenommen. Zu einem anderen stellen wir etwas weniger sogenannten Kriminaltourismus fest. Vermutlich hat das eine das andere bewirkt.
Auch sonst gibt es gute Nachrichten aus der Kriminalstatistik. Wie erwähnt, haben auch die schweren Gewaltstraftaten und die Raubüberfälle abgenommen. Und es wurden auch weniger Fälle von Jugendkriminalität registriert. Im letzten Jahr gab es 50 Tötungsdelikte in der Schweiz. Diese Zahl entspricht dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Mehr als die Hälfte der Tötungsdelikte wurde im häuslichen Bereich verübt. Aber es gibt auch Bereiche, die sich negativ entwickelt haben. So gab es 2018 fast ein Viertel mehr Betrugsfälle. Dabei spielt das Internet eine große Rolle. Immer mehr Betrug geschieht online. Deshalb müsse die Polizei in diesem Bereich aufrüsten, sagt Stefan Blättler.
Sobald die Leute feststellen, dass es immer mehr Täter gibt, die sich in ihre Bankdaten sich reinhacken können, dann erfolgt dann der Schrei nach mehr Spezialisten, nach mehr Fahnderinnen und Fahndern. Deshalb sagen wir, jetzt müssen wir beginnen. Wir haben schweizweit begonnen mit einem nationalen Netzwerk, das die digitale Kriminalitätsbekämpfung gemeinsam an die Hand nimmt.
Dennoch, unter dem Strich sinkt die Zahl der Straftaten in der Schweiz seit Jahren. Und trotzdem will der oberste Polizeikommandant der Schweiz mehr Polizistinnen und Polizisten anstellen. Die Bevölkerung verlange mehr Polizeipräsenz auf der Straße.
Zum Sicherheitsgefühl, zum subjektiven Sicherheitsgefühl gehört eben die Präsenz der Polizei und das ist auch im digitalen Zeitalter notwendig.
Die Cyberkriminalität ist also jener Bereich, auf den die Polizei in Zukunft besonders gut achten will.
Erstmals seit dem Militärputsch vor 5 Jahren hat Thailand demokratische Wahlen durchgeführt. Und es sieht alles nach einem Sieg der armeenahen Partei aus. Dass diese in Führung liegt, überrascht, denn im Vorfeld der Wahlen deutete einiges darauf hin, dass die thailändische Gesellschaft es satt hat, dass sich die Armee in die Politik einmischt. Der Wahlausgang zeigt, die Gesellschaft ist offenbar gespalten. Südostasien-Korrespondentin Karin Wenger.
Von Anfang an war klar, dass die ersten demokratischen Wahlen in Thailand keine fairen Wahlen sein würden. Zu sehr hatte die Armee in den Jahren ihrer 5-jährigen Diktatur das politische System infiltriert, die Verfassung und das Wahlsystem zu ihren Gunsten verändert. Zudem liegen bereits zahlreiche Beschwerden über Unregelmäßigkeiten bei den Wahlen von gestern vor. Dass die Armee nahe Palang Pracharat jedoch am meisten Stimmen holen würde, wie das die vorläufigen Wahlergebnisse voraussagen, erstaunt trotzdem. Putschführer General Prayut Chan-o-cha ist damit als nächster Premierminister so gut wie gesetzt. Das freut den Pensionär Mongkol. Auch er wählte die Armee nahe Partei Palang Pracharat. Ich mag die Partei und General Prayut. Er spricht Klartext und er wird für Ruhe und Ordnung sorgen. Denn meine größte Sorge ist, dass es hier wieder Unruhen geben könnte. Unruhen und Straßenschlachten wie vor 8 Jahren, als die sogenannten Rothemden wochenlang das Geschäftsviertel von Bangkok besetzt hielten, bis Soldaten die Proteste niederschlugen. Die Rothemden hatten sich formiert, nachdem Premierminister Thaksin Shinawatra 2006 vom Militär weggeputscht worden war und später ins Exil floh. Auch die Wahlen von gestern zeigen, dass die Spaltung zwischen den konservativeren, armeenahen Kräften und jenen der Thaksin-Befürwortern weiter besteht. Es erstaunt deshalb nicht, dass Thaksins Pyatai-Partei, die seit 2001 jede Wahl gewonnen hatte, nach dem vorläufigen Wahlergebnis auf Platz 2 liegt. Erstaunt hat jedoch das hervorragende Resultat der Future Forward-Partei des Jungpolitikers Thanathorn. Die Partei war erst vor einem Jahr gegründet worden, liegt jedoch bereits auf Platz 3. In ihr fanden viele der 7 Millionen Erstwähler und wohl auch einige Thaksin-Anhänger eine neue politische Heimat. Auch die 23-jährige Ai, eine Transgender-Frau. Bis vor kurzem kannte ich Thanathorn nicht. Ich habe ihm meine Stimme gegeben, weil er sich für die Anliegen der jungen Generation einsetzen wird und für die Demokratie. Diese Wahlen hätten die politischen Gräben im Land nicht zugeschüttet. Im Gegenteil, sagt Virod Ali, Professor für Politikwissenschaften an der Thammasat-Universität in Bangkok. For the conservative, they found a new alternative, which is Palang Pasharan. Die Konservativen fanden mit der Armeepartei eine noch konservativere politische Lösung. Und ihren Gegnern bietet die Future Forward Partei ein klar demokratisches Programm. Das heißt, die Polarisierung in der Gesellschaft besteht weiter mit neuen, radikaleren politischen Parteien. Es wird sich zeigen, ob die ideologischen Kämpfe sich in den kommenden Monaten im Parlament abspielen werden, nicht wie früher auf den Straßen.
Italienerinnen, die ihre Schwangerschaft abbrechen wollen, haben es schwer, auch wenn sie es legal tun. Zwar hat Italien den Schwangerschaftsabbruch nach einer langen Debatte und einer Volksabstimmung vor gut 40 Jahren legalisiert. Seither dürfen Italienerinnen bis zum 90. Tag der Schwangerschaft legal abtreiben. Die Realität aber sieht anders aus. Immer weniger Kliniken und immer weniger Ärzte sind bereit, überhaupt Abtreibungen vorzunehmen. In der süditalienischen Region Molise etwa gibt es nur einen einzigen Arzt, der Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Italien-Korrespondent Franco Battel hat ihn besucht.
Das Gardarelli-Spital ist das größte staatliche Krankenhaus der Region Molise. Es liegt ein bisschen außerhalb des Hauptorts Campobasso, in einer grünen Hügellandschaft, die an die Schweizer Voralpen erinnert. Das Gardarelli-Spital ist in die Jahre gekommen. Man sieht bröckelnden Beton und rostige Armierungseisen. In dieser Klinik arbeitet der Gynäkologe Michele Mariano seit 34 Jahren. Er wäre gern mal wieder bei einer Geburt dabei, würde gern mal wieder ein Neugeborenes in seinen Händen halten. Doch seit langem mache er nur noch eines: Schwangerschaftsabbrüche.
Faccio solo interruzioni volontarie di gravidanza. Lo faccio.
Er mache das, weil er es richtig finde, Frauen ihr Recht auf die Fristenlösung zu garantieren, so wie es das Gesetz vorschreibe. Er breche das ganze Jahr ohne Unterbruch, ohne Pause Schwangerschaften ab, weil alle seine Kolleginnen und Kollegen sich weigerten, das zu tun.
Tutti obiettori escono dall'università, dalla specializzazione, sono giovani che non hanno neanche visto come si fa un'interruzione di gravidanza.
Die Jungen kommen von der Uni und wissen nicht einmal, wie man einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt. Das ist die Realität in der süditalienischen Region Molise und in vielen anderen Gegenden Italiens. Das 1981 in einer Volksabstimmung angenommene Gesetz erlaubt es Ärzten, aus Gewissensgründen Abtreibungen zu verweigern. Die Verweigerer machen landesweit rund 70%, in Süditalien gar über 80% aus. Ethische und religiöse Gründe spielen eine Rolle. Doch für Michele Mariano gibt etwas ganz anderes den Ausschlag.
Chi si espone come me a fare queste cose non arriva ai vertici della carriera.
Wer abtreibt, exponiert sich und riskiert seine Karriere, sagt Mariano. In Italien werden viele Spitäler ganz oder teilweise von kirchlichen Trägerschaften geführt. Und diese kirchennahen Kliniken achteten darauf, dass nur solche Ärzte eingestellt würden, die Abtreibungen ablehnten. Vor allem das führe zur hohen Verweigerungsquote, sagt Mariano. Campobasso ist klein, hier leben nur 50.000 Leute, man kennt sich und man kennt Michele Mariano. Mit einiger Regelmäßigkeit klemme man ihm Heiligenbilder unter die Scheibenwischer seines Autos und er erhalte Schmäh- und Drohbriefe.
Io ho avuto delle minacce, tranquillamente, intimidazioni, diciamo.
Mariano erinnert daran, dass selbst Papst Franziskus unlängst sagte, eine Abtreibung sei ein Auftragsmord. Ich bin Atheist, erklärt sich Mariano, aber die Frauen, die er behandle, seien das meist nicht.
E quindi fa il segno della croce, vedi le immaginette di Padre Pio dentro le carte.
Frauen bekreuzigten sich, bevor sie ihre Schwangerschaft abbrechen, oder sie legten dem Formular, das sie vor dem Eingriff unterzeichnen, ein Heiligenbild bei. Oft sei es jenes des sehr populären Padre Pio. Bei seiner Arbeit habe er viel über die menschliche Seele erfahren, sagt der Arzt in seinem Büro, vor dem starker Wind weiße Wolken über die Hügellandschaft treibt. Auch heute noch gäbe es im Volk eine klare Mehrheit für die Abtreibung. Davon ist der Gynäkologe überzeugt, denn das Gesetz sei gut. Nur einen Punkt müsste man ändern.
Non farei specializzare un medico in ginecologia se non pratica gli aborti.
Junge Ärzte, die sich weigerten, Schwangerschaften abzubrechen, sollte der Staat gar nicht zu Gynäkologen ausbilden. Denn die Bereitschaft abzutreiben gehöre einfach zu diesem Beruf. Ansonsten drohe Gefahr. Um das zu erklären, erinnert Michele Mariano daran, wie es vor dem Gesetz zur Fristenlösung war.
Donne che avevano praticato un aborto clandestino a casa dalle cosiddette mammane.
Frauen trieben heimlich ab bei Kurpfuscherinnen, den sogenannten Mammane. Als junger Arzt habe er Frauen nach heimlichen Abbrüchen behandeln müssen. Solches drohe nun wieder, sagt der Arzt, der bald in Pension geht und keinen Nachfolger hat.
Der Bericht von Franco Bartel. Ja, und gleich auf SRF 1 und 4. Zürich hat gewählt. Grüne und Grünliberale surfen dank der Klimadiskussion auf der Erfolgswelle. Die Bürgerlichen verlieren ihre Mehrheit. Wir diskutieren, was das für die nationalen Wahlen heisst, im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Ursula Vogler.
GC-Verwaltungsratspräsident Stefan Anliker tritt per sofort von seinem Amt zurück. Er wolle mit seinem Rückzug den Weg für einen Neuanfang freimachen. Laut dem Grasshoppers Fußballclub ist der Nachfolger von Anliker bereits bestimmt. Die öffentlichen und privaten rätoromanischen Medien wollen künftig zusammenarbeiten. Ab nächstem Jahr stellen sie ihre Artikel und Beiträge auf einer gemeinsamen Plattform bereit, auf die alle Partner Zugriff haben. Wissenschaftler haben im E-Voting-System der Schweizerischen Post eine zweite grundlegende Lücke gefunden. Insider könnten eine gültige Stimme in eine ungültige verwandeln, ohne dass das System dies bemerken würde.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.